bei einem Sonntagabendgottesdienst in einer kleinen Gemeinde irgendwo auf dem flachen Land in Kanada hat der Prediger über die Erwartungen, die der Herr an die Gemeinde hat, gesprochen und das verglichen mit dem, was tatsächlich da war. Er malte ihnen sehr farbig aus, wie das wäre, wenn der Herr jetzt wieder käme und sie vor ihm stehen müssten. Das gab den Anwesenden ganz schön zu denken. Als der Gottesdienst zu Ende war, gingen die Ersten hinaus und kamen sofort wieder rein. Dann gingen die Nächsten raus und sie kamen auch wieder rein. Das lag daran, dass der ganze Himmel feuerrot mit leuchtenden, sich wälzenden Farben überzogen war, genauso wie der Prediger die Ankunft des Herrn vor ihnen ausgemalt hatte. Und sie saßen da und waren alle ziemlich bedrückt. So lange, bis ein Mann von draußen reinkam und sie fragte, ob sie nicht rauskommen wollten und sehen wollten. So ein gewaltiges Nordlicht hat es seit Menschengedenken in dieser Gegend nicht mehr gegeben. Man hörte förmlich die Steine von den Herzen plumpsen, als die Menschen aus dem Gottesdienst heraus ins Freie gegangen sind und sich an dem Nordlicht gefreut haben. Ob sich in dieser Gemeinde anschließend wohl etwas geändert hat? Ich bin überzeugt, dass durch eine Drohung mit dem jüngsten Gericht zum einen nicht wirklich was zu erreichen ist und zum anderen bin ich mir sehr sicher, dass unser Herr, unser himmlischer Vater anders vorgeht. Im Römerbrief Kapitel 2, Vers 4 können wir lesen, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Dennoch ist es immer wieder mal gut, innezuhalten und darüber nachzudenken, ob wir noch auf dem Weg unterwegs sind, den der Herr für uns vorgesehen hat. Und eine gute Möglichkeit, das zu prüfen oder sich zu prüfen, sind die Sendschreiben aus dem Buch der Offenbarung, in denen der Herr an damals 7 Gemeinden in Kleinasien geschrieben hat oder gesprochen hat und ihnen sozusagen eine Bilanz über ihre Arbeit aus seiner Sicht vorgelegt hat. Heute wollen wir von diesen 7 Sendschreiben das erste an die Gemeinde in Ephesus betrachten und sehen und erkennen, was Jesus über die Gemeindesituation dort wichtig war. Und wenn wir das verstanden haben, dann kann jeder für sich überlegen, ob darin eine Herausforderung für ihn besteht und ob er diese Herausforderung annehmen will. Ich lese Offenbarung, Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und du hast vieles getragen meines Namens willen und du bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Alle 7 Sendschreiben haben einen gleichartigen Aufbau. Zunächst wird die Gemeinde angesprochen und der Sprecher Jesus Christus stellt sich jeweils in der Weise vor, wie es für die Gemeindesituation wichtig ist. Dann spricht er zur Gemeinde, er führt eine Bestandsaufnahme durch, ruft zur Umkehr auf, droht Gericht an für den Fall, dass keine Umkehr erfolgt und verkündet dann schließlich noch einen Trost- und Siegesspruch oder Siegerspruch. Wie stellt sich Jesus den Ephesern vor? Dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Dieses Bild von dem, der zwischen den Leuchtern wandelt und 7 Sterne in den Händen hält, hat Johannes bereits im 1. Kapitel der Offenbarung schon einmal vor Augen gehabt. Dort können wir im Vers 13 und 16 die entsprechenden Darstellungen lesen. die Auslegung dort im Kapitel 1 zeigt, dass den sieben Sternen und den sieben goldenen Leuchtern jeweils diese sieben angeschriebenen Gemeinden und ihre Leitungen gemeint sind. Jede Gemeinde ist ein Leuchter, der in der Dunkelheit dieser Welt leuchtet und dessen Licht es den Menschen ermöglicht, geistlich etwas zu sehen, weil durch die Gemeinde das Licht Jesu aufstrahlt. Und jede Gemeinde ist wie ein leuchtender Stern, der von Jesus an seinen Platz gehalten wird, sodass andere sich daran orientieren können. Wenn wir mit diesem Vorwissen lesen, wie der Herr sich den Ephesern offenbart, so sehen wir zweierlei. Erstens, dass Jesus den Gemeinden, die sein Licht verbreiten sollen, nahe ist, denn er wandelt inmitten der Leuchter. Und zweitens, dass er die Gemeinde in seiner Rechten festhält. Sie brauchen also nicht zu fürchten, dass sie aus der Bahn geworfen werden und andere nicht mehr zur Orientierung dienen können. Wenn man die Einführung in das Endschreiben kurz und bündig zusammenfassen will, dann kann man das vielleicht so sagen. Jesus erinnert die Epheser daran, dass sie als Gemeinde nicht für sich selbst da sind, sondern dass Jesus sie gebrauchen will, um anderen Menschen Licht und Orientierung in einer Welt voller Finsternis geben will. Werden sie dieser Anforderung noch gerecht? Dazu macht Jesus eine Bestandsaufnahme. Drei Aspekte der Gemeindearbeit erwähnt Jesus in seiner Betrachtung ihrer Situation. Ihre Werke oder ihren Einsatz, ihr Ausharren und ihre Liebe. Auf der Habenseite ihrer Bilanz zählt Jesus in den Versen 2, 3 und 6 eine Reihe von positiven Punkten auf. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Du hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Und Vers 6. Dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Eigentlich steht die Gemeinde ganz gut da. In ihr wird offensichtlich gearbeitet. Sie haben nicht nur Programme, sondern sie ziehen die Programme auch durch. Und das nicht nur so nebenbei, sondern sie scheuen sich keine Mühe, um die anstehenden Werke zu tun. Und dann können wir lesen, dass sie Böse nicht ertragen können. Das heißt mit anderen Worten, dass sie keine Ungerechtigkeit in der Gemeinde dulden. Und wenn etwas falsch gelaufen ist, dann haben sie das nicht unter den Teppich gekehrt. Sie haben das nicht gesagt, das ist nicht so wichtig, sondern sie haben dafür gesorgt, dass das in Ordnung gebracht wird und dass sich das Böse oder sich nichts Böses bei ihnen einnisten konnte. Auch das ist vorbildlich, dass sich wahrscheinlich viele Gemeinden ein Beispiel daran nehmen konnten und auch heute noch nehmen können. Den nächsten Punkt müssen wir in einem geschichtlichen Zusammenhang betrachten. Du hast die geprüft, die sich Apostel nennen, es nicht sind, du hast sie als Lügner befunden. Und dabei bezieht sich der Herr auf die damals zahllosen, herumreisenden, falschen Apostel, die um materieller Vorteile willen oder aus Ruhmsucht so von einer Gemeinde zur nächsten gezogen sind, aber dabei in Wirklichkeit Irrlehren verbreitet haben, weil sie sich so ein Stück weit in den Vordergrund gestellt haben. Lügen waren ihre Lehren deshalb, weil sie Gott, das, was Gott gesagt hat, mit ihren eigenen Gedanken vermischt haben und Jesus nicht mehr unangefochten in der Mitte stand. Und viele Gemeinden sind auf solche Lehrer hereingefallen, weil sie sich von deren frommen Schein haben blenden lassen. Aber nicht die Epheser. Sie haben diese Menschen geprüft und als Lügner entlarvt, weil sie das Wort Gottes kannten. Auch das ist vorbildlich für eine Gemeinde, dass sie so gut mit der Wahrheit Gottes vertraut ist. Und dann spricht Jesus in zweifacher Weise davon, dass sie in schwierigen Situationen ausgeharrt haben. Diese Tatsache ergänzt der Herr sogar noch, du hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 19, dass die Gemeinde in Ephesus es nicht leicht hatte. Ephesus war ein Handels- und kulturelles Zentrum. In dieser Stadt stand dieser berühmte Artemis-Tempel, der zu den sieben Weltwundern der Antike gehörte. Und der Kult um dieses Götzenbild und die dazugehörige Geschäftemacherei haben der Gemeinde ziemlich zugesetzt. Das fing schon an, als Paulus die Gemeinde dort im Rahmen seiner dritten Missionsreise aufgebaut hat. als sie sich, aber sie haben sich durch nichts davon abbringen lassen, Jesu Namen zu verkündigen und dazu beizutragen, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kamen. Und sie haben viel ertragen müssen, und doch haben sie nicht resigniert oder aufgegeben. Und als Letztes findet der Herr auch noch erwähnenswert, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Die Nikolaiten, das war eine sektierische Bewegung in den griechischen Gemeinden, die eine Irrlehre verbreitet haben. Sie wollten Erkenntnisse der griechischen Philosophie, die damals weit verbreitet waren, mit in die Gemeinde einbringen. Mit diesen Zusätzen würde die Gemeinde reibungsloser in das gesellschaftliche Umfeld hineinpassen und dann war es einfacher, die Griechen zu gewinnen. Nach dem Motto, warum sollen wir nicht auch bei den Festen anderer Religionen dabei sein und unser Interesse zu zeigen, wenn wir dadurch einen besseren Stand in der Gesellschaft bekommen? Das kann uns doch nicht schaden. Das war so eine typische Haltung der Nikolaiten. Aber Salonfähigkeit zu suchen, wo das Zeugnis des Herrn keinen Kompromiss erlaubt hat, das hat der Herr gehasst, damals wie heute. Und so haben auch die Epheser diese Irrlehre gehasst und nicht geduldet. Eigentlich hätte der Herr mit dieser Gemeinde sehr zufrieden sein können. Viel besser kann doch Gemeindearbeit eigentlich gar nicht laufen. Die Gemeinde arbeitet, bemüht sich, sie hält sorgfältig Irrlehren und ungeistliche Strömungen von sich fern und trägt alle Belastungen für den Herrn, ohne müde zu werden. Was will der Herr eigentlich mehr? Aber da ist dieser Vers 4, in dem der Herr sagt, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Na gut, ein Punkt der Kritik. Aber da steht es immer noch 7:1 für die Gemeinde in Ephesus, oder? Das Tragische ist, dass für Jesus die verschiedenen aufgezählten Punkte nicht das gleiche Gewicht haben. Dieser eine negative Punkt, den Jesus hier anspricht, ist so bedeutsam, dass ihn alle positiven nicht aufwiegen können. Die guten Seiten werden ohne Bedeutung sein, wenn die Epheser nicht dafür sorgen, dass dieser eine Kritikpunkt ausgeräumt wird. Vers 5, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Ich denke, wir müssen uns sehr genau anschauen, warum dieser eine kurze Satz so starkes Gewicht bei Jesus hat. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Habt ihr schon mal überlegt, warum Jesus hier so hart reagiert, oder besser gesagt, so hart reagieren musste? Jesus hat einen Plan für diese Gemeinde, ein Ziel, das er mit ihnen erreichen will. Wir haben in der Selbstvorstellung Jesus schon etwas darüber erfahren. Sie sollen Licht in der Welt und Orientierung für die Menschen sein. Sie haben geglaubt, dass sie diesen Plan erfüllen, wenn sie ein gut laufendes Gemeindeprogramm haben, wenn bei ihnen keine Irrlehrer zum Zuge kommen, wenn sie nicht müde werden und in Anfechtungen standhaft bleiben. Das mag Menschen, die Jesus nicht kennen, beeindrucken. Aber letztlich werden sie von den Menschen in der Gemeinde beeindruckt sein, von denen, die dieser neuen Religion anhängen. Aber sie werden nicht von Jesus beeindruckt sein. Warum? Weil sie ihm nicht begegnet sind. Und warum sind sie ihm nicht begegnet? Johannes hat das bereits in seinem ersten Brief geschrieben, Johannes 1, Vers, Kapitel 4, Vers 8. Denn Gott ist Liebe. Und die hatten sie verlassen. Auf einen Satz gebracht, sagt Jesus den Ephesern hier, nur die Liebe zählt. Nun müssen wir sehr genau erfassen, was für eine Liebe das ist, von der Jesus hier spricht. Jesus sagt in dem Vers ja nicht, ich habe gegen dich, dass du mich nicht mehr liebst. Das sagt er nicht. Sie lieben den Herrn schon noch und ihren Nächsten vermutlich auch. Aber Jesus spricht nicht von der Liebe, die sie selber haben, sondern von der Liebe, die zu ihnen gekommen ist, die sie am Anfang ihres Glaubenslebens sehr erfüllt hat. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wir benutzen diesen Ausdruck erste Liebe auch manchmal und meinen damit die Person, zu der wir zum ersten Mal eine Liebesbeziehung entwickelt haben. das meint Jesus hier auch. Die Beziehung zu Gott und zu ihrem Herrn hatte sich gewandelt. Das ist nicht mehr die erste Liebe, sondern das ist etwas, was geringer ist. Etwas Routinemäßiges, vielleicht eine zuverlässige Freundschaft oder eine zweckmäßige Geschäftsverbindung. Aber das ist nicht das, was Gott will. Und das ist nicht das, was wir brauchen, wenn wir die uns gestellte Aufgabe als Gemeinde erfüllen wollen, nämlich Licht in der Welt zu sein und dadurch Jesus sichtbar zu machen. Und das Tragische ist, dass sie diese erste Liebe nicht verloren haben oder sie ihnen gestohlen wurde, sondern sie vielmehr diese Liebe verlassen haben. Wenn man jemanden verlässt, dann wendet man ihm den Rücken zu und geht einfach weg, weil man etwas anderes für wichtiger oder etwas anderes für besonders oder das Erste nicht mehr für wichtig hält. Wir haben vorhin gehört, dass die Gemeinde in Ephesus sehr aktiv und in vielen, was sie getan hat, vorbildlich war. Aber das hat ihnen alles nichts genützt. In den Augen Jesu hatten sie einen Mangel, der durch nichts ausgeglichen werden konnte. Und warum? Vielleicht wird das durch folgendes Bild verständlich. Ein Mann sitzt in einem ganz fantastischen Auto. Mitten in der Fahrt, während er einen Berg hinunterrollt, geht auf einmal das Benzin aus. Der Wagen rollt weiter, wunderbar, mit allem Komfort, erfolgt jeder Lenkbewegung, hält die Spur, die Federung schluckt, die Unebenheiten der Straße vollständig. Schöneres Fahren kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber das Benzin ist alle. Bei der nächsten Steigung wird der Wagen stehen bleiben. Es ist immer noch ein beeindruckendes Auto und wenn es so dasteht, glänzt, im Sonnenschein funkelt. Man kann es putzen, man kann es von allen Seiten anschauen, man kann sich reinsetzen, aber man kommt nicht ans Ziel. Und genauso ist es mit der Gemeinde, genauso ist es mit unserem persönlichen Glaubensleben. Wir können fleißig sein, großen Einsatz zeigen, einen guten Eindruck machen, aber wenn der nötige Kraftstoff fehlt, werden wir das gesteckte Ziel nicht erreichen. Und der nötige Kraftstoff für unseren persönlichen und für das Gemeindeleben ist die Liebe Gottes, die sich in uns entfaltet hat zum ersten Mal, als wir uns bekehrt haben, als sie als diese erste Liebe in unser Leben hineinkam. Woran erkennt man, ob man die erste Liebe verlassen hat? Eigentlich muss ich diese Formulierung etwas präziser machen. Woran kannst du erkennen, ob du die erste Liebe verlassen hast? Denn diese Frage kann jeder nur für sich selbst beantworten. Wenn jemand von euch jetzt seinen Nachbarn so aus dem Augenwinkel anschaut und sich fragt, ob der wohl noch in der ersten Liebe ist, so wird er sich den Unwillen Jesu zuziehen. Denn der Herr hat klar gesagt, wer bist du, dass du den Knecht eines anderen richtest? Er steht und fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Also, wollen wir jeder nur sich selbst vor Augen haben und fragen, bin ich noch in der ersten Liebe? Und diese Frage ist sicher nicht ganz einfach zu beantworten. Aber ich denke, dass sich das Fehlen der ersten Liebe in unserem Verhalten widerspiegelt. Ein wichtiges Indiz ist, ob an die Stelle von Freude und Begeisterung eine Haltung der Pflichterfüllung getreten ist. Zum Beispiel, du gehst in den Gottesdienst, weil sich das für einen entschiedenen Christen gehört. Aber du kannst im Gottesdienst dem Herrn nicht begegnen, weil die Atmosphäre nicht stimmt, weil die Predigt zu lang ist, die Lieder zu viel oder aus dem falschen Jahrhundert, weil die Moderation nicht herzlich genug ist. Wenn irgendetwas Äußerliches im Gottesdienst deine Verbindung zum Herrn blockieren kann, bist du nicht mehr in der ersten Liebe. Das ist ein Alarmzeichen. Oder du liest nur noch selten in der Bibel und wenn, dann strengt es dich an und du weißt viele Dinge, die du eigentlich lieber tust, als das Wort Gottes lesen. Oder du übst zwar Gastfreundschaft, aber die Menschen, die kommen, regen dich eher auf, als dass du Freude an ihrer Gegenwart hast. Es gibt noch viele andere Punkte, aber einer ist ganz wichtig, der Umgang mit Schuld. Wie gehe ich mit aufgedeckter Schuld in meinem Leben um? Habe ich den Eindruck, dass das ja vielleicht doch nicht so schlimm war? Oder bitte ich nur um Vergebung, weil sich das für einen Christen so gehört? Oder macht es mich betroffen, weil mir vor Augen steht, was Jesus deswegen, damit ich meine Schuld loswerden kann, auf sich genommen hat. Unsere erste Liebe, das ist die Liebe, aus der heraus wir bereit waren, mit unserem alten Leben zu brechen, um in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. Es ist die Liebe, die nicht nach dem Preis fragt, was es mich kostet, wenn ich etwas tue. Das ist vielleicht der Kern des Problems. Fragst du dich, was es dich kostet, wenn es in deinem Leben um den Herrn geht? Und noch einen letzten Gedanken zu möglichen Indizien des Verlustes der ersten Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 18 lesen wir, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Dieser Satz hört sich gewaltig an. Aber eigentlich steht in diesem Vers, dass unser Leben nicht von Furcht regiert wird, wenn wir in der ersten Liebe sind. Vermutlich haben wir alle in unserem Leben Punkte, in denen wir einen Mangel an der ersten Liebe beklagen müssen. Solche Durststrecken gibt es bei jedem von uns. Bei den vielen Anfechtungen, in die wir kommen, passiert es leider immer wieder, dass wir uns in Sorgen stürzen und auf Abwege locken lassen, in denen wir die erste Liebe verlassen. Das ist zwar schlimm, aber nicht tragisch, denn der Herr ist ja immer noch bei uns, wie auch bei den Ephesern waren. Die Leuchte brannte ja noch und er wurde noch nicht weggerückt. Tragisch wird es erst, wenn wir die Schuld dafür bei anderen suchen, statt bei uns selber. Und dann hören müssen, wenn der Herr zu uns sagt, ich habe aber gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Deshalb wollen wir uns jetzt noch der Frage zuwenden, was wir tun können, wenn wir merken, dass wir die erste Liebe verlassen, wieder einmal verlassen haben. Als erstes können wir dazu festhalten, dass die Rückkehr zur ersten Liebe möglich ist. Jesus macht es in seinem Schreiben an die Epheser ausdrücklich klar, dass es möglich ist, alles wieder ins Lot zu bringen, denn es ist noch nichts verloren. Als ich noch in die Schule ging, das ist jetzt mittlerweile 50 Jahre her, besuchten wir einmal einen Radiosender. Und bei der Besichtigung wurde einer meiner Klassenkameraden vor dem Mikrofon interviewt. Das Thema, um das es ging, weiß ich gar nicht mehr. Aber als wir nachher das Band, das sie aufgenommen haben, abgehört haben, haben wir über seinen Gestotter gelacht. Das weiß ich noch ganz gut. Der Sprecher sagte zu uns, dass die meisten Menschen so reden würden. Und daraufhin wurde das Band im Schneideraum von einem Mann mit einem Kopfhörer bearbeitet. Der spult das Band vor und zurück. Damals machte man das noch so. Schnitt dann immer so Teile aus dem Band heraus, klebte das wieder zusammen. Und ein paar Minuten später bekamen wir das Band erneut vorgespielt. Und siehe da, ein lupenreines Interview mit einem Schüler, der ohne zu zögern bündige Antworten gab. Genauso ist es mit unserem Leben, wenn wir zu Jesus kommen und einen Neuanfang machen. Wenn wir zu ihm gehen und uns ihm hingeben, schneidet er aus unserem Leben das Schlechte heraus und was übrig bleibt, das kann sich sehen lassen, weil es in Ewigkeit Bestand haben wird. Wie konnten die Epheser zur ersten Liebe zurückfinden und wie können wir das tun? Jesus sagt es in diesem Text, Vers 5, so denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Drei Aufforderungen spricht Jesus hier aus. Und interessanterweise ist die erste mit einem Blick zurück verknüpft, so denke daran, wovon du gefallen bist. Die zweite betrifft die Gegenwart, tue Buße. Und die dritte ist nach vorne in die Zukunft gerichtet, tue die ersten Werke. Und diese drei Aufforderungen wollen wir uns jetzt im Detail anschauen. So denke nun daran, wovon du gefallen bist. Wenn wir noch einmal an die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, denken, wo der Prediger den Leuten vor Augen gemalt hat, was kommen wird nach dem Motto, so denke daran, was da kommen wird, damit du dich besserst, dann sehen wir, dass Jesus ganz anders ist. Er droht nicht, er wirbt darum, dass wir uns daran erinnern, welche gute Erfahrung wir mit ihm gemacht haben, als wir in der ersten Liebe waren. Und wenn du dir einen Moment Zeit nimmst und noch einmal daran denkst, wie erfüllt und bereichernd deine Gemeinschaft mit Jesus schon war, dann wirst du schnell erkennen, dass es nichts Besseres gibt als das, was du mit Jesus erfahren hast. Und keiner, der schon einmal mit Jesus Gemeinschaft in der ersten Liebe gehabt hat, wird etwas Gegenteiliges behaupten können. Jesus möchte, dass wir uns nüchtern daran erinnern, wie gut unsere Beziehung zu ihm in der ersten Liebe war. Und dass in uns die Sehnsucht und der Wunsch danach wach werden, diese Beziehung wieder zurückgewinnen. Diese Sehnsucht ist die notwendige oder die beste Voraussetzung für den zweiten Schritt. Tue Buße. Wenn wir diesen frommen Ausdruck im Griechischen lesen und ihn dann in seiner wörtlichen Bedeutung ins Deutsche übersetzen, so steht da zunächst nichts anderes als denke um. Tue Buße heißt nichts anderes als umdenken. Wir denken bei Buße oft an Strafe zahlen, Bußgeld. Oder an den Mann im Büßergewand, der mit gesenktem Kopf barfuß durch das Land zieht, nach Santiago de Compostela oder wo auch immer hin. Aber das meint Jesus nicht. Er weiß, dass die Motivation für unser Tun und Lassen falsch sind. Und das müssen wir umdenken. Wir tun doch nicht Buße, damit der Herr wieder in unser Leben kommt, sondern weil er uns nahe gekommen ist. Genauso wie man nicht das Fenster öffnet, damit die Sonne scheint, sondern weil die Sonne scheint. Und das Umdenken geschieht dadurch, dass wir unsere Prioritäten, unsere Ziele erneuern. Das heißt, dass wir sie vom Herrn in uns erneuern lassen. Wenn ich mich erinnere, wie erfüllt mein Leben mit Jesus war und dadurch Sehnsucht bekommen habe, wieder so mit ihm leben zu wollen, dann werde ich zu meinem Herrn gehen und ihn um Vergebung bitten für meine Sünde und um Reinigung von aller Ungerechtigkeit. Und dann zieht er wieder in mein Herz ein. Und ich sage nicht mehr nur mit den Lippen, dass er mein Herr ist, sondern er ist es dann wirklich auch. Und das ist die Buße, die das Neue Testament meint. Und das Dritte ist, tue die ersten Werke. Wenn der Herr nach meinem Umdenken wieder mein Leben bestimmen kann, dann bin ich auch wieder fähig, so zu leben und zu handeln, wie Jesus es gefällt. Denn in meinem Leben ist wieder die erste Liebe wirksam. Und mit diesem Kraftstoff scheint alles viel weniger Anstrengung und Überwindung zu kosten. Ich tue irgendwelche Dinge nicht, weil mich mein Pflichtbewusstsein dazu drängt, sondern weil ich Freude daran habe. Dieser dritte Schritt, die Werke Jesu zu tun, ist dann auch keine Überforderung mehr, sondern sie ist Wirkung dieser wiedergefundenen ersten Liebe. Und noch einmal zur Aufmerksamkeit, das ist der dritte Schritt, erste Werke zu tun. Manche Christen meinen, sie hätten die erste Liebe, wenn sie die entsprechenden Werke tun. Das haben die Epheser auch versucht. In Wirklichkeit führen sie nur ein ziemlich anstrengendes Leben, weil sie ihre Werke aus eigener Kraft tun müssen. Und das will Jesus gar nicht. Sein Plan war damals und ist heute, dass wir zuerst zu ihm kommen, in der Beziehung zu ihm neu die erste Liebe erfahren und dann aus diesem Reichtum, aus diesem Beschenktsein heraus wieder die ersten Werke tun. Vielleicht sind das sogar die gleichen Werke, die du heute tust, aber sie sind dann gespeist aus der Liebe, die von Gott kommt. Und deshalb wird ihre Wirkung etwas ganz anderes sein. Wenn du das ernst nimmst, dann gilt für dich in gleicher Weise, was der Herr den Ephesern als Siegesverheißung geschenkt hat. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Jesus lädt uns zu einem ganz besonderen Essen ein. Wir erhalten Frucht vom Baum des Lebens, eine Speise, die uns ewiges Leben schafft. Diese Speise ist den Menschen seit dem Sündenfall verwehrt. Keiner kann sie sich selbst verschaffen. Aber hier ist uns zugesagt, dass wir sie bekommen. Und ich glaube, ein Teil ihres Nährwertes ist die erste Liebe. Und deshalb möchte ich euch heute einladen, dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus und vielleicht auch meine Gedanken dazu mit nach Hause zu nehmen. Lasst sie auf euch wirken. Und wenn ihr spürt, dass ihr den Wunsch habt, neu mit dieser ersten Liebe erfüllt zu werden, dann tut, was Jesus hier den Ephesern geschrieben hat. Denkt um. Lasst eure Prioritäten vom Herrn neu ordnen und werdet dadurch wieder offen für seine Liebe. Wenn wir das tun, wird sie uns neu erfüllen. Das kann ich euch versprechen, denn das ist die Botschaft hier des Evangeliums. Und dann werdet ihr nicht länger nur Werke tun, sondern ihr werdet die ersten Werke tun. Das sind die Werke, die Jesus durch euch tut und durch die er durch euch sichtbar wird. Und dazu segne euch der Herr. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du diesen Sonntag heute mit uns verbringst, dass du uns nahe bist, dass du uns noch einmal neu deine Liebe gezeigt hast. Dadurch, dass wir am Brot und Wein schmecken durften, was du für uns getan hast. Und wir preisen dich darüber, dass du uns jeden Tag neu mit deiner Liebe füllen willst, dass wir immer wieder kommen können, dass du da bist, bereitstehst, uns deine durchbohrten Hände entgegenstreckst und uns segnen willst, uns zurüsten willst, uns zum Licht in dieser Welt zu machen, dass andere Menschen den Weg finden, zu dir, zum Vater kommen. Herr, und wie viel mehr können wir für dich tun, wenn wir erfüllt sind von dieser ersten Liebe, mit der du uns reich machst. Und so bitten wir dich, Herr, segne uns jetzt. Segne uns, erfülle uns mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist. Lass diese Liebe groß werden als Frucht des Geistes in uns und setz uns zum Segen für andere. Dem aber, der über alles hinaus in noch weit höherem Maße zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis zu allen Geschlechtern, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.